Und dann die Amerikaner in der Münchner Straße herein. Und mein Vater hatte damals so, ich weiß es nicht für welchen Schichtdienst, aber jedenfalls konnten wir in der Frühe in die Stadt reinkommen von der Innenstraße und haben gesehen, wie die Amerikaner kamen. Als erstes wurden die Gefangenen befreit, die mit der Tor im ersten Stock um waren. Das waren Bernauer Strafgefangene, die da waren zur Bombenschadenbehebung. Da muss ich nochmal zurückholen. Die Leute wurden versorgt, die wurden verpflegt und bekamen Rauchwaren. Und zwar bekamen sie die von mir im Rathaus und Bauamt. Ich hatte die Essensgutscheine und hatte die Zigaretten. In meinem Rücken war ein ganzer Schrank voll Zigaretten. Ich war verantwortlich dafür, dass sie gerecht verteilt werden und hatte mein Kontingent. Und hatte natürlich immer wieder zu kämpfen mit meinen lieben Männern im Stadtbauamt. Ach, gib mir doch ein paar Zigaretten. Gott hilf mir, sei doch bitte nicht so böse. Und irgendwie gelang es mir dann doch mal, den Aufseher zu überreden, ein paar Zigaretten mehr zu unterschreiben, dass meine lieben Stadtbauamtmänner auch irgendwann mal ein bisschen qualmen konnten. Aber interessanterweise, zwei Tage, ehe die Amerikaner kamen, war auf einmal der Schrank leer. Ich weiß, wer ihn ausgeräumt hat. Spielt aber keine Rolle mehr. Jedenfalls, wie die Amerikaner kamen, wir waren in Stadt, mein Vater und ich, als erstes wurden die Gefangenen freigelassen vom Wittertor. Und wir gingen dann nach Hause. Ich heulte, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, dass in meinem Rosenheim Feinde sind. Und wir jetzt vielleicht doch nicht direkt sterben müssen, aber was wird jetzt kommen? Wir gingen nach Hause und dann kamen ein paar Amerikaner in unsere Wohnung. Es war 2. Mai, es war relativ kalt, es hatte sogar geschneit. Und meine Mutter hatte Feuer gemacht im Herd, da gab es auch eine Ofenstange, da lehnte sie einer der Amerikaner hin. Und ich muss feststellen, die taten nichts. Die schauten in die Zimmer herein, rührten nichts an, blieben nur da. Und ich heulte zum Fenster hinaus und habe kein Wort gesagt. Ich konnte damals in der Situation auch kein Wort Englisch. Dann kam der Mieter vom ersten Stock zu uns rauf, wir wohnten im zweiten Stock, und sagte, du kannst doch Englisch, geh runter, bei uns sind 17 Amerikaner in der Wohnung, frag, ob wir wenigstens in der Wohnung bleiben dürfen. Da ging ich mit runter, da waren tatsächlich 17 Amerikaner in dieser doch nicht allzu großen Wohnung. Die zwei älteren Leute, die waren verzweifelt, die wussten nicht, was sie tun sollen und haben gesagt, ja, frag doch mal was. Aber ehe ich etwas fragen konnte, sagte ein baumlanger Amerikaner zu mir, Baumgartner Apfelstrudel. Ich habe nur mehr dumm geschaut. Und dann sagt er nochmal, Baumgartner Apfelstrudel. Und dann habe ich ihn gefragt, was das heißen soll. Ja, sie waren über den Ludwigsplatz gefahren, da war das Musikhaus Baumgartner. Jetzt ist auch ein anderes Geschäft drinnen. Und er hat gesagt, er heißt Baumgartner, weil seine Mutter Baumgartner hieß. Und seine Mutter hat einen Apfelstrudel gemacht. Ja. Und das habe ich dann der Frau gesagt. Und dann stellte sich ihm raus, was Mütter sind. Sie hat gesagt, wenn ich jetzt Äpfel hätte, würde ich einen Apfelstrudel machen und denken, eine andere Mutter macht meine Buben auch ein Apfelstrudel. Die beiden Söhne waren noch irgendwo. Und ich sagte das dann dem Baumgartner, er würde einen Apfelstrudel bekommen, aber es waren am 2. Mai wirklich keine Äpfel abzutreiben, worauf er eine ganz große Verpflegungskiste holte und diese den Leuten schenkte. Es gab eben auch positive Erlebnisse. Und dann war ein junger Amerikaner bei, ein Blonder, Thomas W. Woods, stand auf seiner Uniform. Und der war so beeindruckt von dem Schnee. Der kam aus Florida, hatte noch nie Schnee gesehen. Dem war der ganze Krieg so wurscht wie irgendetwas. Für ihn war es ein Erlebnis, Schnee zu sehen. Das andere Erlebnis war, dass man vor dem Haus in der Bayerstraße, da war die alte Viehhalle noch, da war eine neue Viehhalle und die alte Halle. In die alte Halle hatte man deutsche Soldaten gesperrt als Gefangene. Die mussten einen kleinen Graben graben, so 20, 30 Zentimeter breit und auch so tief. Und alles, was sie hatten, vom Taschenmesser, Obfang und also alles, was sie hatten, dort reinschmeißen und zugraben. Und einer war dabei, der Frauenschuh Stefan, der wohnte nur paar Häuser weiter weg, gegenüber vom Sherwe, er durfte auch nicht nach Hause. Und das war wieder etwas, was mich vollkommen aus dem Gleichgewicht brachte. Ich ging dann aber ins Rathaus, vielleicht so gegen 1 Uhr Mittag, und da war, es hieß, oder halb 1 Uhr, es hieß 11.
Das war noch derselbe Tag gewesen.
Derselbe Tag. Es hieß dann im Radio, man darf nur von 11 bis 1 auf die Straße. Und ich ging ins Rathaus, ich dachte mir, naja, heim kommst schon wieder. Und wollte mal schauen, was da los ist. Und dann war das so, ach gut, dass sie da sind, sie können gleich die Stadtübernahme und Übergabe protokollieren. Und da war da der damalige Bürgermeister Gmelch, dann ein gewisser Roman Keil, der Prokurist von der Kunstmühle, der Mitterfellner Fitus und Leute der Freiheitsaktion Bayern, die ich da alle auf dem Haufen benannte, so, der Perkel Amerikaner. Dann die Brandl-Berti vom KV Spickenreuther als Dolmetscherin. Und dann kam die Stadtübergabe. Gmelch hatte sich dermaßen großartig verhalten. Er hat allen Leuten Respekt eingeflößt. Er hat gesagt, ich war Oberbürgermeister, ich übergebe hiermit die Stadt, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe immer getan, was ich für meine Pflicht hielt. Und ich werde auch jetzt zur Verfügung stehen, wenn man von mir etwas will. Es war eine großartige Geschichte. Und es gab dann sehr viel zu schreiben. Und gegen 3 Uhr nachmittags, Mittags Mitterfelder, war dann wieder gegangen. Gegen 3 Uhr nachmittags kam er mit einem Riesenpaket Schinken und Semmeln, damit wir nicht verhungern. Also ich bekam Stielaugen, sowas hatte ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ist auch so ein Erlebnis, das man eigentlich nie vergisst, wenn man Schinken isst. Und ich war dann bis 6:30 im Rathaus und dann gab man mir einen Amerikaner mit aufgepflanztem Maschinengewehr, der mich heimbegleiten sollte. Es war ja Sperrstunde, mit der Auflage, ich muss am nächsten Tag um 11 Uhr wieder erscheinen. Und es ging dann längere Zeit so, man gab mir jeden Abend einen Amerikaner mit nach Hause, was mir völlig wurscht war, mir aber einen wahnsinnig guten Ruf eintrug, weil die Leute von den Fenstern runter sagen, jeden Tag rennst du mit einem anderen Amerikaner. Und ich machte dann noch den Blödsinn und sagte, ich möchte zu meiner Freundin mal vorbeischauen, wie es ihr geht. Die ist ja zu Hause, ja, let's go on und geh mal da auch hin, das war ja mir wurscht. Aber das bekam ich später dann zu hören, wieso ich jeden Tag mit einem anderen Amerikaner auf der Straße war. Eines Tages kam ich dann auch heim, wie wir dann schon wieder offiziell länger auf der Straße sein durften und unsere Arbeit verrichten konnten im Büro. Kam ich nach Hause und dann saßen 4 oder 6 Amerikaner vor unserer Haustüre. Machte ich mal einen Bogen um das Haus und musste aber doch irgendwann nach Hause gehen. Dann hat mein Vater gesagt, da musste ich jetzt dann gewöhnen, dass die Feuerbrigade, die haben sich da unten eingenistet. Musste ich jeden Tag, also Mittag und abends, zu den Negern gehen, das waren ja Schwarze. Wer mich kannte, wusste, wo ich wohnte, dem war es ja wurscht. Aber wer zufällig vorbeikam, die geht auch zu den Negern rein. Die hatten ja sehr viel Zulauf.
Ja. Das war ihr Haus,
doch. Ja, freilich, auf alle Fälle. War das schon eine Zeit, die mich besonders gestreift hat.
Ja.
Und mir auch später Schwierigkeiten gemacht hat, insofern ich meinen Mann kennenlernte und wir uns dann doch füreinander entscheiden konnten und wollten, bekam ich auf Butterbrust geschmiert, mit wie vielen Amerikanern warst du sie erst beieinander. Dann war im Haus von der Mieterin, die den Apfelstrudel gekocht, gebacken hätte, der Sohn heimgekommen mit schwerer Malaria. Er war sehr krank und dann sagte mir eine Arbeitskollegin, dass ihr Bruder für die Amerikaner liefert ins Offizierscasino, also alles mögliche, was die brauchen. Unter anderem hätte er da einen Arzt kennengelernt, den Namen weiß ich heute noch, Captain Goyanes, und vielleicht könnte der helfen. Ich ging am helllichten Tag ins Offizierscasino, war wieder mein Handicap für mich, und suchte mir den Captain Goyanes. Habe ihm erzählt von dem jungen Mann, der Malaria hat, und ich bräuchte Penicillin. Das kam ja da mit den Amerikanern 45 nach Deutschland, das kannte man zuvor ja gar nicht. Dann hat er mir gesagt, das kann ich Ihnen nicht geben. Dann habe ich gesagt, ich kann das verstehen, denn es sind ja nach wie vor, es sind ja noch der Feinde. Und dann sagt er, weil Sie können nichts damit anfangen. Sagen Sie mir, wo der ist, da gehe ich hin. Und er ging hin, er hat auch noch mit der Behandlung begonnen, es war aber bereits zu spät gewesen. Es war wieder ein positives Erlebnis. Und so haben sich eben gute und schlechte Erlebnisse auch wieder die Hand gegeben. Das war so, dass die früheren, die Leute von der Freiheitsaktion Bayern, frühere Ratsherren von Rosenheim, Geschäftsleute und so weiter,